Hallo Heiko.
Hallo Daniel.
Hallo auch an die Zuschauer und willkommen zur heutigen Ausgabe von Apropos Tech. Wir haben wieder eine spannende Woche gehabt, viel erlebt, viel getestet und teilen hier unsere Erfahrungen, unsere Ergebnisse mit dir. Die Themen sind heute sowohl fürs Business interessant als auch für den ganz normalen Alltag. Unsere Headlines: Apple AirPods und die Übersetzer-AI, die dort arbeitet, Simultanübersetzung, ganz spannende Geschichte. Geminis neue Tools, vielleicht räumt Google das Feld hier von hinten auf, sehr interessant. Und ja, eines meiner Lieblingsthemen, und Heiko ist auch tiefer eingestiegen, und eines der Tools, was ich am meisten nutze, ist Deep Research, und zwar im Kontext der unterschiedlichsten LLMs. Heiko, erstmal ein Blick aus der Sache, was AI hier in unseren Alltag bringt, was technisch interessant ist.
Genau, wir haben jetzt ja viele, viele Themen besprochen hier, wo es mehr so um das Business geht, was natürlich auch logischerweise unser Kerninteresse ist. Aber ich denke, das Thema KI wird ja auch viele, viele andere Themen noch verändern. Ich habe mal als kleine Ausgangsmeldung hier Folgendes genommen. Es ist geplant scheinbar, dass die AirPods von Apple in Zukunft quasi Simultanübersetzer werden. Also man hat die Dinger drin und hört andere Leute live sprechen und das wird übersetzt in der eigenen Sprache. Was schon ein super, super cooles Feature natürlich ist, wenn es dann funktioniert. Ehrlich gesagt jetzt gar nicht so super AI-technisch, weil die Apps machen das ja jetzt schon. Das gibt's ja schon als App. Aber die Idee, das simultan zu haben, direkt in den Ohren und einfach jemand spricht auf Spanisch und ich höre das auf Deutsch oder auf Englisch, wär schon cool. Das ist ja, wie es oftmals ist in der Technik, Science Fiction wird doch irgendwann Realität. Wir hatten den Babelfisch bei Panda durch die Galaxis, glaube ich. Star Trek, Simultanübersetzer gab es schon immer. Einfach aus Gründen, dass die Leute das verstehen können, technisch. Und das wird jetzt wohl scheinbar tatsächlich Wirklichkeit, dass ich mit meinen AirPods in die Welt rausgehen kann und andere Sprachen verstehen kann, was ich schon sehr, sehr interessant finde.
Also ich finde, ich stelle mir da Partys vor, ja, die jetzt schon stattfinden könnten, wo man das wirklich machen könnte, wo du echt in einer Stadt bist und der eine redet Chinesisch und die andere Deutsch und so. Also ich stelle mir die Anwendungsfälle sowohl im Privaten als auch im Business logischerweise schon interessant vor. Für mich wäre da die Frage, du bist technisch ein bisschen eingestiegen. Wo findet das statt? Ist das technisch so, dass die ähnlich wie die Brille von Facebook, dass die sich so kleine Engines gemacht haben, wo das wirklich lokal läuft?
Die AirPods sind quasi Lautsprecher, aber technisch natürlich läuft das Ganze auf dem Smartphone, auf dem iPhone selber. Und das iPhone hat ja auch schon, und das gilt ja ganz genauso für Android, es gibt ja schon diese Apps, die die Übersetzung machen. Das ist quasi jetzt auch keine Neuerung KI-mäßig, sondern eher halt die Integration von Hardware und KI. Das ist ja das Spannende letzten Endes. Und diese Senkung von Hürden ist halt das Interessante, weil App rausholen und quatschen versus es läuft einfach automatisch, ist halt technisch kein großer Unterschied, aber in der Wahrnehmung und im täglichen Nutzen, glaube ich, ein Riesenunterschied. Der Grund, wieso ich der Meinung bin, dass dass Android und iOS die Hauptspielfelder für eben die Nutzung von KIs in der Masse sind letzten Endes, weil da findet es statt am Schluss. Die Leute haben alle Smartphones, die Leute haben nicht alle Laptops, die Leute machen alles mit ihrem Smartphone, da sind alle Infos drauf und da ist quasi das spannende Feld in Zukunft. Und das ist ja auch das, was dann vielleicht die KI für die Masse ausmacht, die ganzen Verknüpfungen von den verschiedenen Apps, von Maps zu Uber zu whatever, ist alles auf dem iPhone oder auf Android dann am Ende findet das Ganze statt. Und da ist dann die Frage, wie tief kann ich die Hürden senken, dass die Leute das auch wirklich benutzen in der täglichen Praxis, was sie heute halt nicht so stark machen, weil halt die Übersetzungs-App rausholen und jemanden die vor die Nase halten und sprechen, was anders ist, als ich krieg einfach simultan das übersetzt, was ich habe. Und das ist das Spannende, finde ich.
Ja, du hast die richtige Frage gestellt mit wo findet AI letztlich statt? Und wenn wir jetzt sonst nochmal fragen, wo das im Alltag noch sein wird, es findet ja quasi überall statt, wo Software irgendwie im Einsatz ist. Und die Frage ist immer, wie sehr ist der Weg hinterher vom Interface so weit zurückgeruckt, dass wir davon am Ende gar nichts mehr so richtig merken. Das ist vielleicht redet man in 10, 20 Jahren gar nicht mehr über AI in dem Sinne, weil man schon längst da angekommen ist, dass das schon alles total absorbiert wird. Und wir sehen es da, wir sehen es in diversen Hardware-Geräten reinkommen. Also wir sind natürlich hier ziemlich, ich sag mal, Internet-Marketing-lastig, Internet-Unternehmer-mäßig unterwegs, aber riesige Felder im Bereich Robotik, die jetzt dadurch neuer, einfacher, besser werden. Ich habe mich aus Spaß in den letzten Tagen mal mit dem Thema Stromspeicher beschäftigt und auch da ist natürlich hat der Einfluss schon stattgefunden, weil das sind die Geschäftsmodelle von so einem Stromspeicher. Das ist das automatisierte Aufnehmen und Abgeben von Energie und Einkaufen und Verkaufen von dem Bedienen eines Marktplatz im einfachsten Sinne. Und selbst da arbeitet jetzt ja auch schon eine Engine, die das Ganze mittels AI und so weiter durchaus optimiert. Und das sehen wir im Privaten, aber auch im Business. Ich habe in den letzten Tagen, wir haben ja in der letzten Ausgabe über Manus AI gesprochen, oder Manus IM ist, glaube ich, die Domain. Super heißes Tool, wurden ein paar, oder andersrum, es wurden viele schon bestehende Tools zusammengebaut und dadurch ist so eine Art Operator rausgekommen, die einen Speicherplatz hat, die den Browser benutzt, die größere Aufgaben hier relativ easy übernehmen kann. Und weil ich das Ding so unbedingt haben wollte und es nicht ging und in dem Discord-Channel irgendwie nichts passiert und kein Einladungscode per E-Mail und so gekommen ist, haben wir uns natürlich auch hier, haben wir auch schon die Alternativen vorgestellt. Es gibt Open Manus, bin ich technisch wieder selbst ein zu großer Dummy für. Und dann hatte ich irgendwie gesehen, was da im Hintergrund mit benutzt wird. Und eines dieser Tools ist eben Browser Use. Browser Use, browser-use.com ist die Domain. Super interessantes Projekt von Y Combinator, einem sehr bekannten Accelerator, also ein Geld- und Coaching-Geber aus den USA, der eine ganz krasse History hat. Es ist ein Open-Source-Projekt, was ich interessant fand. Und Browser-Use ist eben das, was es sagt. Das ist so eine Art Operator für den Browser. Und gleich die Info vorab, das Ding alleine nützt nicht viel. Ja, das ist so die Grundidee ist, glaube ich, schon, dass es im Kontext eines gesamten Workflows durchaus Sinn macht, um Sachen im Browser zu machen, die man auch sehr genau erklären muss. Aber so richtig zu einer Zielanwendung kam nicht. Was habe ich gemacht? Auf jeden Fall, es sah im ersten Moment interessant aus. Du sagst der Engine irgendetwas und die fängt an, im Browser etwas zu machen. Ja, zum Beispiel, logge dich in meinen Quentin-Host ein, also in meine Software ein und bediene den Filter und suche mir die und die raus oder baue eine Kampagne oder schreibe einen Newsletter an. So viel vorab, es hat nichts geklappt.
Ja. Jetzt geht's schon los mit was machst du mit den Login-Daten? Schreibst du die da einmal mit rein, oder?
Genau das
mein war Passwort, der, lieber
genau
AI.
Das war der Worst Case.
Viel Spaß damit.
Ja, genau vor solchen Fragen stehst du, weil das ist das Schöne. Hier muss man wissen, ich glaube, Browser Use ist mega interessant, wenn es bei dir auf dem Rechner läuft, weil dafür ist es eigentlich da. Und die Open Source Variante, die, wenn man technisch ein bisschen versierter ist als ich, sollte man auch installiert bekommen. Da gibt es eine Anleitung, wie man Sachen ins Terminal eingibt. Ich habe es damit nicht hinbekommen, ja, aber es war, man hat gefühlt, man ist nicht weit von weg, ja. Also da ging es nur noch darum, dass die Sachen dann irgendwie in einem Ordner sind und so weiter. Das bedeutet dann, das benutzt halt auch Python auf dem eigenen Rechner, damit da überhaupt etwas passieren kann. Aber im Großen und Ganzen trotzdem interessant und ich habe den Wert dieses Bausteins gesehen. Wenn man sich coole Agents bauen will und man möchte, dass eine Webseite besucht wird und vielleicht sogar auch was geklickt wird. Das, was man wissen muss, ist, Das Ding lernt ja, also ich glaube einmal, dass die angeschlossene AI durchaus lernen kann. Das habe ich jetzt, bin ich jetzt nicht tiefer eingestiegen. Also wie würde sie sich verhalten, wenn ich jetzt über Stunden lang die ganze Zeit versuche, Browser-Use-Quentennutzung anzutrainieren als Beispiel? Das weiß ich an dieser Stelle nicht. Was sich aber gezeigt hat, ist, dass wenn du, je genauer du vorgehst, desto besser werden die Ergebnisse. Und es gibt auch Sachen, die gut klappen. Ja, also du
aber
kannst
vorgehen im Sinne von, du musst es der KI beschreiben, nicht du machst es einmal vor. Ich erinnere mich noch an, ganz am Anfang haben wir mal experimentiert mit diesen Scripting-Tools, wo du sagst, Maus fahre zu Pixel 500 mal 500, klicke einmal und dann fahre zu da und da, kopiere da den Text ein, klicke da und da. Also da sind wir ein paar Stufen weiter hier, das System weiß schon, oder nicht?
Es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Also erstmal bei bestimmten Sachen kam es gut klar. Zum Beispiel habe ich die mal losgelassen auf den Marktplatz von HubSpot und habe mal gesagt, zieh mir mal alle Dienstleister. Und sowas geht hervorragend, ja. Also das klickt sich durch die gesamte Datenbank
durch. Wobei muss es dazu in Browser würde ich der Link reichen und sucht die Unterseiten mit raus.
Man stößt immer an Grenzen, wenn es um Anzahl Datenausgabe geht. Ja, also immer wenn es darum geht, größere Listen zu erstellen, ja, bin ich also nur Listen jenseits der 50 Punkte. Und das, da habe ich gefühlt schon 50 Versuche gemacht, ja, weil es ja für uns die ganze Zeit um die Frage geht, welche Kontakte sprechen wir an, welche Zielgruppen, und da spielt man da ja also auch ein bisschen rum. Also nein, leider nicht. Und damit sah es sehr gut aus. Und mit Manus könnte ich mir vorstellen, dass es sowieso out of the box nochmals viel schöner funktioniert. Ja, man sollte Sachen hier und da genauer erklären. Du hast aber auch beim Arbeiten die Fragestellung, wenn er nicht weiterkommt, dann hast du so einen Punkt Kontrolle übernehmen. Zum Beispiel eben einloggen mit Google oder Browser-Sachen. Ja, weil in der Online-Bezahlvariante läuft so eine virtuelle Maschine von denen quasi, mit den ganzen Nachteilen, dass du also eben noch nicht überall eingeloggt bist und so weiter. Ja. Und du auch an, ich sag mal, technische Barrieren stößt, zumindest bei Reddit, ja, die haben es geschafft, das ziemlich erfolgreich zu blocken. Ja. Also solche Sachen kommen da auch hier und da. Aber ich denke durchaus, dass sich dafür Anwendungsfälle finden lassen, wenn man sich daran setzt, was sind so die internen Workflows, die man hat von wiederholenden Aufgaben. Zum Beispiel in der Buchführung kann ich mir super vorstellen, dass man da Sachen machen kann, weil da geht es ja oftmals nur, guck in den Kontoauszug, check, ist das Dokument da oder nicht, wenn nicht, erstell einen Eigenbeleg. Also da kann man schon ziemlich, und diese Eigenbelegerstellung, die kann jetzt auch nicht so kompliziert sein. Also
Inhalte posten bei Social Media zum Beispiel, ja, wäre ja auch so ein Ding.
Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, lohnt sich mal anzuschauen, wenn man seinen spezifischen Anwendungsfall dafür ist. Eine volle Lösung ist es auch noch nicht. Und wir haben ja, wie gesagt, dieses Manus in der letzten Ausgabe vorgestellt. Da empfehle ich dir auch mal, da mal dran zu bleiben. Das ist sehr vielversprechend, aber mit dem Launch noch ziemlich zäh.
Heiko, du hast ja alle Hersteller in diese Richtung arbeiten, oder? Ja. Also es ist nur wieder, die sind vorgeprescht, ja, ist cooler Scheiß, aber kommt ähnlich auch von anderen Herstellern, vielleicht dann für mehr Geld halt.
Und für mehr Geld, also angesagt ist es ja bei OpenAI in der Preisrange zwischen 2.000 und 20.000 Euro pro Monat. Und man muss sich bei dieser Preisrange mal einen Gedanken, trotzdem eine Frage stellen. Hat es nicht vielleicht doch einen Vorteil, wenn man das macht? Es ist noch, also wie man so Manus und so weiter, das sieht alles schön aus, aber wenn du so überlegst, was ist da an Entwicklungspower, was ist da an Leistung reingeflossen und so weiter, es kann natürlich sein, dass das total ernüchternd wird. Ja, wir werden hier berichten. Und wenn du keine Nachrichten verpassen willst, bitte diesen Kanal abonnieren und diese Ausgabe liken. Aber das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Wenn die Dinger rauskommen, macht das nicht vielleicht Sinn, die 20.000 zu bezahlen? Wenn das nur ein mittelmäßiger Programmierer ist, der, ich sag mal, nur ein mittelmäßiger Programmierer ist, aber der dafür parallel 5 Aufgaben erledigen kann. Und also ich finde es nicht so abwegig. Die Aussage ist ja, dass du dann für 20.000, ich sag mal, so einen Doktoranden Grad bekommst, dass das so irgendwie die Ersetzung der Mitarbeiter, des Skill-Levels der Mitarbeiter ist. Und ich glaube, so ähnlich werden die das verkaufen. Ja? Es kostet halt.
Für mich eine gute Brücke zum Thema Google, weil für mich ist diese 2.000 und 20.000 Dollar Pakete eigentlich eher dieses Ding, ChatGPT muss Geld verdienen und muss den Investoren, die sie jetzt reinholen, irgendwie vorrechnen, dass wir richtig Kohle machen in Zukunft. Und das geht natürlich zum Beispiel mit Abos und das Versprechen, du kriegst hier quasi Top-Mitarbeiter für nur ein paar tausend Euro, ist natürlich ein geiles Versprechen. Ob es funktioniert, sei dahingestellt. In dem Moment, wo es dann ähnliche Produkte für gar kein oder wenig Geld gibt, halte ich das für äußerst fragwürdig. Aber wir werden sehen. Das Spannende ist ja jetzt, und das ist unser nächstes Thema, dass Google, haben wir ja mehrfach thematisiert die letzten Wochen, versucht aufzuholen. Und dass Google den Vorteil hat, dass da das Geldverdienen noch funktioniert. Also läuft nach wie vor das Google-Thema AdWords spielt immer noch genug Kohle in die Kasse, während ChatGPT halt gucken muss, wie verdienen wir mit unserem Produkt Geld und sind nicht nur in Anführungsstrichen quasi eine LLM-Forschungsfirma, weil die ist keine paar hundert Milliarden wert, sondern das ist halt dann nur ein LLM-Tool. Google dagegen ist jetzt am Aufholen sozusagen. Gemini kriegt immer neue Funktionen. Ich finde es interessant, eben vor diesem Hintergrund, dass es dort viele Funktionen günstiger und oder kostenlos gibt, die bei ChatGPT aktuell noch ein bisschen was kosten, dass permanent neue Funktionen reingepackt werden in Google Gemini, zum Beispiel jetzt eben auch Deep Search oder Deep Research, was wir ja die letzten Wochen schon thematisiert haben, ist jetzt auch Teil von Gemini und ich glaube auch Teil von der Gratislösung, wobei da die Übergänge ein bisschen unklar und ein bisschen fließend sind. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Google da jetzt weiter Druck macht. Wir haben jetzt das Modell 2.0 Flash, Standardmodell. Es gibt jetzt ein Thinking-Modell, was Advanced Reasoning können soll. Aktuell nur in der englischen Sprache. Aber das ist doch quasi jetzt hier auch der nächste Step. Hat man letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen erklären? Was ist dieses Reasoning-Zeug? Dass es nicht so viel Quatsch erzählt, oder?
Wir haben ja in den letzten Monaten viele Ausbaustufen erlebt und wo bei mir die Faszination nochmal neu entfacht wurde, ist, wo das O1-Modell von ChatGPT rausgekommen ist und das ist genau das, das ist dieses Reasoning nochmal begründen, noch einmal quasi einen Double-Check machen, zur Not auch mit einer ein bisschen längeren Internetsuche, ob das, was da gerade erzählt wird, auch tatsächlich stimmt. Und das war für mich ein riesiger Kicker, denn gefühlt war vorher jede fünfte Antwort Quatsch. So ist jetzt nur noch gefühlt, ich sag mal, jede zehnte, jede zwanzigste Antwort Quatsch. Und
Du
weißt nicht welche und man kann sich auch unglaublich verrennen. Also ich finde, der schlimmste Punkt ist, wenn es sich einmal verrannt hat und du versuchst dann irgendwelche Sachen zu korrigieren. So, das haut irgendwie schwer hin. Aber das war Schritt Nummer eins und das hat halt die Ausgabe valider gemacht. Und Deep Research geht da nochmal einen Schritt weiter. Und zwar die Anzahl der durchsuchten Webseiten. Also wir haben ja einmal einen Datensatz, quasi haben wir einmal das gesamte Internet gecrawlt, haben wir schon mal einmal da und so ein bisschen zusammengefasst. Aber bei diesem Deep Research, bei dem Deep Research Gedanken ist wirklich nochmal der Grundgedanke, hey, hier kann ich eine Suche anlegen, die eventuell über 5 Minuten, über 10 Minuten geht, die viele, viele Webseiten besucht. Übrigens ist das ein Riesenunterschied vom ersten Eindruck bei Google. Ja, kommen wir nochmal zu, also auch hochgradig interessant. Und ist für mich nochmal, bringt für mich zwei Punkte. Erstmal Punkt Nummer eins, ich bin so ein bisschen auch ein Datenfan und ich weiß, wie teuer Daten verkauft werden können und ich finde das total mega geil, dass man gesammelte Daten so teuer verkaufen kann. Und damit haben wir kleinen Unternehmer quasi unsere eigene Forschungsabteilung mit da, die schneller arbeitet als das, was man sich jemals hätte leisten können. Also wenn es darum geht, wirklich tiefgehende Suchen zu machen, Studien zu erstellen, Sachen richtig zu validieren, dann ist Deep Research hier wirklich für viele Fragen, die über die einfache Beantwortung hinausgeht, sehr interessant. Ich habe am Anfang das Thema Energiespeicher genannt. Wenn du jetzt sagst, okay, stellen wir mal eine Analyse zum Thema Energiespeicher und Standort in Deutschland auf, dann kriegst du da schon ziemlich viel beantwortet, was auch durchaus sinnvoll ist. Also wir sind wieder einen Schritt weiter, was Validität und ja, Aussagekraft angeht. Ne?
Und ich denke eben auch, hier die Vorteile von Google als Konzern. Wir haben YouTube, wir haben Maps, wir haben Google Suche etc. Und zwar die Live-Ergebnisse natürlich immer, während natürlich hat ChatGPT das alles mal gecallt irgendwann. Aber Google kann halt die, weiß ich nicht, 10 Millionen Videos, die seit gestern bei YouTube hochgeladen wurden, auch schnell mal wieder indexieren. Ganz zu schweigen von Maps, was natürlich ein Riesending ist. Gerade bei dem, was wir anfangs besprochen hatten, das Thema KI im Alltag. Ist ja oftmals, weiß ich nicht, muss irgendwo hin und wie lange brauche ich und was ist da und so weiter. Diese Integrationen, da hat Google, glaube ich, wirklich einen riesen Vorteile. Und ich denke, dass die nach und nach die jetzt ausspielen tatsächlich. Und hier mit fängt es an quasi.
Also es fühlt sich auch ehrlich gesagt, also du bist ja quasi schon seit Wochen dabei. Ich habe jetzt mit der Vorbereitung auf die heutige Folge zum ersten Mal auch Deep Research benutzt. Und ich war wirklich beeindruckt. Du hast vorhin gesagt, du warst nicht so beeindruckt. Jetzt nehmen wir das Thema ein bisschen vorweg. Aber ich habe genau dasselbe gemacht und ein paar Sachen sind aufgefallen. Erstmal Punkt Nummer 1, genau das, was du in einem Nebensatz gesagt hast. Google hat die ganzen Inhalte von YouTube. Also das ist eine Datenquelle gefühlt, die vielleicht bedingt durch veröffentlichte Skripte oder sowas, aber sehr bedingt nur zur Verfügung stehen. Google hat von allem Video-Content die Transkripte und was auch immer, Bilder soweit und so weiter und konnte das hier als Quelle nehmen, wurde bei dieser Deep Search auch gemacht. Das Zweite, was auffällig ist, ist die Gründlichkeit, mit der das gemacht wird. Mir kommt das so vor, als wenn sowohl Perplexity als auch OpenAI oftmals versucht, ein bisschen Energie zu sparen. Und meine ersten Versuche, da wurden 150, 180 Webseiten geöffnet und die letzten Male waren es tendenziell in Anführungsstrichen nur 40. Ja, das ist auch schon eine verdammte Menge ist, ja. Aber es scheint so, als wenn Google hier nicht ressourcensparend rangeht und versucht, hier wirklich was Geiles zu liefern. Also mein allererster Eindruck ist cool.
Kommen wir gleich dazu, ein bisschen genauer zu unseren Erfahrungen mit den verschiedenen Deep Research Tools. Für mich ist das auch ein klares Signal. Google, die müssen ja aktiv werden, logischerweise, hat man von Anfang an immer wieder besprochen. Und was ich spannend finde bei Google ist halt, dass man da auch ein bisschen dran sieht, was für ein weites Feld das Thema ist. Es wird überall auf alles Gemini draufgeklatscht, okay, aber das ist von Deep Research. Es gibt noch Notebook LM, was wir auch mal besprochen hatten, also wo du deine eigenen Daten durchsuchen kannst. Es gibt Google in Workspace für die ganzen Google Drive Workspace-Nutzer. Dann gibt's aber quasi natürlich die Android-Seite, wo Gemini, und das ist immer wieder in Podcast-Werbung auffällig, quasi als Gesprächspartner für ich plauder mal ein bisschen und tausche mich aus, aufgestellt wird. Also die Bandbreite, die das Thema hier darstellt, ist schon super, super interessant. Also von normaler User bis hin zu Business, alles macht Gemini und das alles unter diesem Label jetzt von Google quasi aufgesetzt. Mal gucken, ob das so smart ist langfristig, weil das sind natürlich super, super unterschiedliche Themenfelder. Und wir haben ja bei Microsoft macht ein Copilot. Das ist quasi ChatGPT für Microsoft-Tools, während Google das selber macht. Also Gemini ist quasi, oder ist alles irgendwie drin, was irgendwie KI für Google bedeutet heutzutage oder jetzt.
Also ich bin, wie gesagt, nicht so ganz drin. Haben die auch Open, gehen die auch das Thema Open Source an? Haben die auch das Thema, ich sag mal, Operator auf dem eigenen Rechner irgendwie dabei? Also, ne, lieber Zuschauer, auch gerne im Kommentarfeld beantworten. Entschuldigung.
Das sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Themen. Also Open Source, glaube, macht keiner mehr ernsthaft, vor allem nicht OpenAI. Die sagen vielleicht, dass sie es
Facebook,
machen. Aber
Facebook macht's.
Ja, also, Facebook, genau. Facebook, ja. Komischerweise ist Facebook der hält Open Source hoch, witzigerweise. Wahrscheinlich, weil sie so weit hinten sind, dass sie keine anderen Ideen haben. Aber da nein, würde ich sagen, absolut nicht. Operator, glaube ich, sie haben noch nichts davon verlauten lassen, aber 100%ig läuft bei denen, weiß ich nicht, was die vorhaben dieses Jahr. Die werden dieses Jahr jede zwei Wochen werden die was raushauen. Da halte ich jede Wette. Und dieses Operator-Thema definitiv natürlich auch, soweit es Sinn macht und nicht nur eine Spielerei ist am Ende.
Genau, also First Mover Advantage ist eine Sache, wenn du am Ende der große Gewinner bist und einmal angeschaut hast, wie die anderen ihre Kohle verblasen haben und wo tatsächlich was zu holen ist und du den Atem hast, also man darf ja, also Google auf der einen Seite, Thema Einnahmen, und das, was man natürlich bei solchen Einnahmen nicht unterschätzen darf, ist die Kaufpower, die dahinter steht. Wenn die wirklich Sachen machen wollen, dann kaufen die sich zu Not oder auch irgendwas da noch im Nachgang.
Aber auch ein bisschen den Druck, weil diese Einnahmenquelle, die ist ja gefährdet dadurch. Wenn Leute halt in Zukunft nicht Google-Suche nutzen, sondern eben ChatGPT Fragen stellen. Insofern kommt da alles zusammen. Und dieses Jahr entscheidet sich es wahrscheinlich ein Stück weit.
Ja. Wir tingeln uns ja durch die einzelnen Tools durch. Ich benutze gefühlt mittlerweile irgendwie 3, 4 Was hast du? Wo kommen bei dir die besten Ergebnisse raus? Also was nutzt du am liebsten?
Ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber im Moment fahre ich am besten in meinen Experimenten mit ChatGPT selber. Ich habe jetzt auch mal mit Deep Research mal ein bisschen experimentiert. Das hatte ich ja noch nicht gemacht bis vor 2, 3 Wochen. Und habe mal als ein Beispiel, also Szenario ist das folgende: Es gibt einen Marktanbieter, der bietet eine Erweiterung an, so nach dem Motto, die KI schreibt deine Inhalte vollautomatisch, und ich wollte wissen, was steckt dahinter. Weil das verkauft wird quasi als selbstentwickelte Superlösung. Mein Verdacht ist aber, dass es irgendein WordPress-Plugin, was für 3,50 Euro irgendwo zu kaufen gibt. So, das war die Ausgangssituation. Ich nenne keine Namen, aber das war die Aufgabe an ChatGPT, Deep Research zuerst. Und das Interessante ist wirklich, ich habe das genau die Frage gestellt, ich habe diesen Verdacht, das sind die Eckdaten, und das Ding hat mir wirklich das genauso ausgeworfen, hat das auch verstanden, gefühlt, natürlich nicht verstanden, aber gefühlt, was ich wollte, hat mir auch gesagt, wahrscheinlich steckt dahinter dieses eine Plugin mit Link und allem. Also ich bin super beeindruckt tatsächlich von Deep Research an der Stelle. Es ist wahrscheinlich Pillepalle-Analyse im Vergleich zu anderen Themen, aber Aufgabenstellung klar verstanden, Ergebnisse geliefert, die nicht nur frei im Internet verfügbar sind, sondern auch ein bisschen reingeguckt in die Tiefe quasi, und das geliefert, was ich wollte tatsächlich. Das war meine erste Erfahrung mit Deep Research. Dann habe ich Google die gleiche Frage gestellt, Gemini, mit diesem neuen Deep Research Ding, und ich war an der Stelle weniger zufrieden, weil in dem Fall Google mich da nicht so klar verstanden hat. Und zum Beispiel, was ich super, super strange fand, halt die ganzen Marketing-Phrasen, die da standen, wieso das so ein geiles Ding ist, halt alle vervollgenommen hat, gefühlt so. Also wenn der Entwickler sagt, er hat es selbst entwickelt, dann muss es ja so sein quasi. Was natürlich Quatsch ist, wenn man ein bisschen Ahnung von der Realität hat. Also in dem Fall für mich ganz klar Google nicht so stark wie ChatGPT von den Ergebnissen her und vom Nutzen her, was ChatGPT an Deep Research mir geliefert hat, ist deutlich, deutlich besser als Google. Und bei dir war es genau andersrum jetzt in deinen letzten Tests, oder?
Also ich muss sagen, das Gleiche, was du bei dem Google-Test gesagt hast, hatte ich auch bei einer Sache, weil ich versuche teilweise wirklich mal zu vergleichen. Was passiert, wenn ich den Prompt hier eingebe, da eingebe und da eingebe? Wie unterschiedlich sind die Ergebnisse? Und gefühlt hat das bei dieser Energieversorger-Dinger ein bisschen daneben gelegen. Es geht aber auch vornehmlich darum, was würde man selber am liebsten wie vollumfänglich nutzen und welche Zahl-Accounts hat man irgendwo? Und wenn ich bei mir schaue, es ist nach wie vor, und zur Frage, wer hat das ausgereifteste Produkt, ist es nach wie vor ChatGPT. Ja, also ganz eindeutig, würde ich auch am liebsten benutzen die ganze Zeit. Ich habe eben noch nicht diesen 200-Euro-Account, tendiere aber immer mehr, mindestens auch dahin.
Naja, offensichtlich,
ja, genau.
Von 20.000.
genau. Das ist, der muss dann auch genutzt werden. Ja,
also bevor
da muss ja aber drei Idee, Leute genau. für einstellen, damit der dann richtig benutzt wird, quasi. Aber ich benutze auch am liebsten ChatGPT, aber ich nutze zum Ausweichen auch täglich Perplexity und bin dort auch mit den Ergebnissen wirklich relativ zufrieden. Bei Grok bin ich mit der gesamten Textausgabe nicht zufrieden. Gemini schaue ich mir jetzt nochmal in der Tiefe an. Da weiß ich auch nicht, ob das jetzt mit meinem Google Business Account, ist das jetzt irgendwie limitiert und lässt er mich jetzt einfach machen und dann sagt er, okay, du hast dein Limit erreicht oder ist es einfach...
Gute Frage. Ich glaube, also hast du Google Advanced, Gemini Advanced da stehen?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, der ist ziemlich ohne Einschränkungen im Moment. Der ist bei Google Drive ja mit dabei jetzt inzwischen oder bei Workspace mit dabei. Und das ist, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wenn man Workspace nutzt, echt eine coole Geschichte, dass man das einfach jetzt mit dazu kriegt, ohne Einschränkungen. Wobei ich nicht so viel experimentiere wie du. Vielleicht gibt es doch irgendwelche, weiß ich nicht, so und so viel Abfragen. Aber ich habe noch keine Grenze dort bisher erlebt. Und gefühlt kommen permanent neue Features halt hinzu.
Ja, also ist auch mit, wie soll man sagen, gefühlt haben sie noch die Nase vorn. Langfristig würde mich nicht wundern, wenn Google auch da das Rennen machen würde. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Thema Testen. Eine Sache, die wir natürlich immer mit haben, sind Facebook bzw. Anzeigen auf Meta, teilweise Anzeigen auf Google, wobei da meine Erfahrungen noch überschaubarer sind. Ja, aber es gibt mal... Ich sag mal, ich habe mal meine glänzenden Wochen auf Meta. Das passiert schon mal. Und so probiert man ja immer wieder was Neues zu machen. Und genau mit dem Gedanken habe ich mir auch mal gedacht, okay, welches LLM in welcher Anwendung im besten Fall noch liefert die besten Werbetexte? Und so habe ich jetzt einfach mal als Prompt eingegeben, hey, hier ist unsere Landingpage. Hier habe ich dir noch das E-Book hochgeladen, was wir kostenlos geben, nachdem die Leute sich eingetragen haben. Erstell mir mal einen Text für eine Videoanzeige, die ich danach einsprechen werde. Und der Video-Editor macht daraus hinterher ein Video, also ein faceless Werbevideo. Schreib mal das Ding. Und das habe ich bei unterschiedlichen, also habe ich jetzt erstmal die Datensammlung gemacht, ist auch interessant, was da rauskommt. Ja, also es ist schon unterschiedliche Ansätze. Aber das werde ich in der nächsten Folge, spätestens in der übernächsten Folge, dann mal berichten können, was dabei rauskommt. Also jede dieser Videoanzeigen wird mal für mindestens 200-300 Euro geschaltet. Das kann ich so viel schon sagen. Und dann wissen wir mal mindestens, wer tendenziell ohne großes ohne riesiges Geben von Kontext, das habe ich hier explizit nicht gemacht.
Hast du Absicht? Genau, also das ist super, super simpel, bewusst in dem Fall.
Genau. Wer ohne Geben von Kontext eigentlich der beste Werbetexter ist. Und da bekommen wir auch mal dann eine Antwort drauf. Und so sieht man, dass man immer mehr Tools nutzt. Und ich weiß gar nicht, womit ich heute gespielt habe. Ich habe heute mit Lovable gespielt. Ich war kurz davor, schon wieder zu bestellen. Also ich will gar nicht, was die Subscription-Kosten für Quenten angeht. Das ist AI auf jeden Fall. Wenn man da was haben will und man will wissen, wie das so ungefähr läuft,
Ich denke, die 20, 30 Euro im Monat geht. Die 20, 30.000 muss man dann vielleicht nochmal kurz sprechen mit den anderen Beteiligten.
Definitiv. Nochmal eine kleine Anekdote. Ich habe Heiko vor Wochen einer meiner wilden Geschäftsideen gepitcht, die ich im Kopf habe und dann immer nie umsetze. Das ist so das Nächste. Aber der Grundgedanke war der, auch nicht ganz erfunden. Ja, es gab so 2, 3 Mikroprojekte schon mal vor ein paar Monaten. Aber ich glaube, es nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Nämlich dieser Grundgedanke, was passiert, wenn wir einer AI Geld in die Hand drücken und sie Entscheidungen treffen lassen. Und ich bin auf einen LinkedIn-Post gestoßen von Linas Belinas. Sicherlich falsch ausgesprochen. Aber
und wahrscheinlich auch ein Fake-Name, oder?
Nee, da ist schon, also ich bin mir sehr sicher, da ist ein richtiger Account dahinter. Also es ist auch irgendwie aus den Kontakten, also da gibt es so verbundene Kontakte aus den Aufenthalten aus San Francisco. Also ich kenne den quasi.
Genau, das ist der Buddy.
Über drei Ecken und LinkedIn-Verknüpfungen, wo jeder im dritten Grad mit jedem verknüpft ist oder wie das auch immer ist. Aber macht nichts, die Headline war: KI hat gerade $100,000 in ein Startup investiert. Und ich finde das nicht doof, wenn man sich dieser Frage noch mal ein bisschen tiefer widmen würde. Weil eines der Gründe, warum Startup-Gründer kein Geld bekommen, ist, dass entweder kein gutes Team vorhanden ist, gar kein Team vorhanden ist oder noch nicht mal an den Gründer geglaubt wird. Das ist also ein entscheidender Punkt, insbesondere am Anfang. Und ich glaube echt, dass das kapitalaufnahmefähig wäre, ein Projekt auf die Beine zu stellen, wo man sagt, hey, hier entscheidet gar nicht mehr ein Mensch über die Hauptsachen, die erledigt werden. Da gibt es sicherlich mega interessante Geschäftsbereiche. M&A, also der Kauf und Verkauf von Firmen und Firmenanteilen, ist da sicherlich nur einer, aber ein ziemlich einfacher Case, weil du hast halt nicht tausende Trades am Tag, sondern machst ein paar pro Jahr. Also witzig, das mal zu sehen. Dieses kleine FOMO-Gefühl ist noch immer da. Also ich glaube, es wäre kapitalaufnahmefähig. Können wir auch mal die Frage stellen, wenn es hier einer hört, würdest du in eine AI investieren? Sag ich mal nur mal ein Thema, was dir vielleicht auch nahe liegt. Ja, das kann man ja noch in eine gewisse Richtung leiten. Ich würde es tun. Ja, nur aus Neugier. Nur aus Neugier, was dabei rauskommt. Ja, okay, also wir kommen zum Recap. Einmal ganz kurz, was haben wir heute gelernt? Du hast heute, glaube ich, mitbekommen, dass wir immer größere Fan von Deep Research werden. Wir raten es dir auf jeden Fall, das zu benutzen. Hier immer noch von mir die Message, wenn du noch keinen Bezahl-Account bei OpenAI hast, wenn es so ein kleiner ist, dann solltest du den irgendwie als Grundlage haben. Ein bisschen ausweichen kannst du über Perplexity, aber das wäre hier noch mein Ratschlag. Und ich habe so ein bisschen geteilt, wo das so den Weg hinfindet. Also bleib auf jeden Fall bis zur nächsten Folge dabei, um zu erfahren, wie der Video-Split-Test gelaufen ist.
Ja, also ansonsten Daumen hoch, 5 Sterne, Herzen, whatever, auf den üblichen Plattformen und gerne auch Kommentare, was wir thematisieren wollen. Wenn jemand schon mit Deep Research, wie auch immer das auf den verschiedenen Plattformen heißt, gearbeitet hat, gerne auch Feedback. Und ansonsten denke ich, hören wir uns nächste Woche wieder.
Donnerstag. Bis dann. Ciao. Ciao.